Hallihallo allerseits. Zeit für unser Abendgebet. Ja, heute wollen wir mal ein bisschen in uns alle hineinhören. Wie denn? Welches Thema? Ja, es ist eins meiner wichtigsten Themen, das ist die Mutter-Kind-Beziehung. Dieses Thema betrifft jedermann von uns. Ganz klar, wir alle haben eine Mutter. Und wir alle haben unser hochspezielles Verhältnis zu Mama. Und jeder von uns muss damit klarkommen, kommt damit gerne klar, kommt damit gar nicht klar. Also es gibt viele individuelle Lebensgeschichten und Wege. Und es gibt niemals eine Pauschalmeinung, wie die Dinge laufen müssen. Was es aber gibt, das sind Vorgaben, die den Gesetzen der Natur, der Schöpfungsgesetze oder den Schöpfungsgesetzen entstammen. Und die allerdings sollten wir ernst nehmen und die haben wenig mit einer eigenen Meinung zu tun, außer unsere Meinung deckt sich mit der des Schöpfers und deckt sich mit den Gesetzen. Ja, und jeder, der Kinder hat, ob Vater oder Mutter, weiß auch um die sehr speziellen, individuellen Verhältnisse, die es da so gibt, die auch oft etwas mit den Lebensumständen zu tun hat, in denen man steht und lebt und wirkt. Auch hier gibt es keine Pauschalmeinung, keine Verurteilungen irgendeiner Art. Und das ist eine der Untugenden dieser Jetztzeit überhaupt, dass wir schnell dabei sind, andere zu verurteilen. Für ein Verhalten, das wir so nicht sehen. Also bestes Beispiel ist ja die Mikrobe zurzeit und beziehungsweise die Maßnahmen zur Mikrobe. Und ich sitze gerade an einem Buch, das ich Anfang 2000 veröffentlicht habe und das doch jetzt wieder auf den Markt soll. Es ist ein Buch, das ich mit Herzschmerz geschrieben habe, ein Sachbuch, und es heißt Vom Glück des Stillens. Es gibt es jetzt nicht mehr zu kaufen, es gibt vielleicht noch einzelne Exemplare bei Antiquariaten, die sehr teuer sind. Und da aber nicht nur Herzschmerz, sondern lange, lange Recherchen eingeflossen sind, viele Interviews, viele Treffen mit Wissenschaftlern auf Kongressen, möchte ich dieses Wissen doch nicht einfach versanden und versacken lassen, zumal dieses Buch extrem gute Beurteilungen hatte, und zwar aus allen beruflichen Gruppen. Ich habe viel Zuschriften bekommen von übrigens auch Bindungsforschern, aber eben auch Ärzten und Kinderpsychologen, Kinderärzten. Jetzt will ich mich auch nicht zu sehr loben hier, aber ihr sollt damit erfahren, dass mir das Buch sehr am Herzen liegt. Und während ich hier drin herumlese, um auch zu schauen, welche Studien wir aktualisieren können, sind mir ein paar Dinge aufgefallen. Und die würde ich gerne mit euch teilen. Und zwar lese ich aus diesem Buch ein paar Absätze vor und ihr schaut mal, wie es euch damit geht. Und zwar, wie es euch damit geht, damit ist die Frage verbunden, was macht das mit euch? Da wir, wie erwähnt, alle Kinder von Müttern sind und alle unser spezielles Verhältnis hatten, wir alle aber auch in sogenannte moderne Zeiten geboren wurden, wo man vom Stillen, was zu den Naturgesetzen gehört, nicht mehr viel wissen wollte, weil man ja in eine industrielle Revolutionszeit hineingeboren wurde, zu der unter anderem auch künstliche Muttermilch gehört und eine Nuckelflasche. Und viele Legenden und Ammenmärchen, die über das Stillen verbreitet wurden. Ja, ich habe damals dieses Buch meinem verstorbenen Bruder gewidmet, der wenige Jahre vorher hinübergegangen war und der auch unter den Auswirkungen von Bindungslosigkeit extrem zu leiden hatte. Und eingeleitet habe ich das Buch mit einem Satz aus Jean Liedloffs wunderbarem Buch Auf der Suche nach dem verlorenen Glück. Und dieses Zitat lautet: Zwei Dinge können wir unseren Kindern auf den Weg mitgeben: Wurzeln und Flügel. Und es gibt ein Gedicht, auch das habe ich dem Buch vorangestellt, weil es mir damals so unendlich gut gefallen hatte, von Monika von Miltitz, ist auch schon über 100 Jahre alt, und da heißt es: Wenn die Kinder gehen mit nackten Füßen eilig und so voller Leichtigkeit, ist es für die Erde wie ein Grüßen, ein Berühren voller Zärtlichkeit. Von der Nähe heller Paradiese hat sie in der eigenen Nacht geträumt, so, als ob noch jedes Kindchen Wiese in die Welt die dicke Geburt umsäumt. Denn es hat ja noch im Bau der Glieder dieses Heimatland, aus dem es kam. Die Gelenken, Zarten, spiegeln wieder jenen Stoff, den Gott zur Schöpfung nahm. Ja, das ist aus meiner Sicht berührend, was Monika von Miltitz da verfasst hat. Und wenn man dann in dieses Buch, wie gesagt, ihr werdet das nicht haben, nicht vorliegen haben oder die wenigsten von euch, wenn man da hineinliest und über das Vorwort hinauskommt, dann beginnt der erste Informationsteil und das Kapitel 1, die Bedeutung des Stillens und der Körpernähe. Und ich muss mich entschuldigen, falls ich mich hier ein bisschen verlese, weil das Ganze noch ein bisschen ungeordnet ist, weil das Buch gerade neu formatiert wird. Aber weil ich damit derzeit beschäftigt bin, möchte ich das mit euch teilen. Und wenn ich vorher gesagt habe, dass wir alle in diese moderne Zeit geboren wurden, wo das Stillen nicht mehr den Wert hat, er wurde ihm oder uns nicht mehr beigemessen, der Wert der Körpernähe und Zärtlichkeit der Mutter. Und zwar für eine lange Zeit, also idealerweise mindestens 3 Jahre. Was heute undenkbar ist in dieser Gesellschaft. Also denkt mal an die vielen Sätze, die man dann hören würde. Was? Du willst wohl, dass dein Kind schwul wird oder... Wobei das ja nichts Abträgliches ist, aber das wurde früher oft als warnender Satz gesagt. Sieh zu, dass du dir die Kinder vom Leibe hältst und lass sie ruhig schreien und so weiter. Ich habe schon hier öfter über die Ursprünge solcher Sprüche, solcher Ammenmärchen gesprochen. Aber da wir alle, bis auf sehr wenige Ausnahmen, diese Erfahrung, die doch unser Naturbedürfnis gewesen wären, nicht machen durften, gibt es im tiefen Inneren unserer Seele ein Leck, ein Mangel, ein Loch, eine Wunde, jedenfalls etwas, was nicht komplett zuwachsen kann, was immer wieder zuweilen aufbrechen kann, was uns traurig stimmen kann, so unerklärlich traurig. Und wo wir dann viel arbeiten müssen, damit wir aus einem solchen tiefen Loch rauskommen. Und oft sind es winzige Trigger aus irgendeinem Gespräch oder irgendwelche Impulse, die an uns herankommen und die das auslösen. Und wo man dann sagt, Mensch, ich erkenne mich gar nicht wieder. Übrigens sind das die Momente, wo ihr am besten ganz schnell raus solltet an einen schönen Baum oder tief einatmen die Luft oder spazieren gehen und euch mit den Wesenhaften verbinden, weil die euch sehr gut helfen können, in einen Genesungsprozess für solche auch Seelenschmerzen zu kommen. Und ich lese euch jetzt einfach mal ein paar Absätze aus Kapitel 1 vor und ihr schaut mal, was es mit euch macht oder ob es etwas mit euch macht. Und achtet ruhig auf so ganz kleine Zeichen, auf kleine Impulse, was dies mit euch macht. Ich werde auch langsamer lesen. Ich wollte das einfach mal als kleine Übung hier für uns alle zum Besten geben, als Übung, um zu uns zu kommen, um näher in das Innere zu kommen, um auch unsere innere Stimme der Seele, des Herzens vernehmen zu lernen. Versteht ihr, was ich meine? Ich fange einfach mal an. Stillen ist die Urform der Kommunikation, die allen späteren Beziehungen im Leben eines Menschen Substanz, Lebendigkeit und Farbe verleiht. Stillen ist ein Bestandteil der wichtigsten Einrichtung der Natur, nämlich der innigen Beziehung zwischen Mutter und Kind. Stillen vermittelt Lebensfreude und Kraft, einen liebevollen und zärtlichen Austausch zwischen zwei Menschen. Ein großes Glück. Und Muttermilch ist natürlich die gesündeste Nahrung für das Baby. Alles kam von ihr, erinnert sich ein ostafrikanischer Kikin-Häuptling an die Hautnähe der Mutter. Die Wendung "alles kam von ihr" beinhaltet Wärme, Schutz, Sicherheit, die Stillung von Hunger und Durst, eben die Befriedigung, die jeder Säugling an der Brust der Mutter erlebt. Die Liebe zwischen Mutter und Kind ist ein wechselseitiges körperliches Aufeinanderbezogensein, das für den Säugling die Quelle allen Urvertrauens ist. Dabei ist der Hautkontakt zwischen Mutter und Kind besonders wichtig. Ich möchte hier nur ganz kurz erinnern an die Maßnahmen, die schon vor 100 Jahren, na nicht ganz, 80 Jahren eingeführt wurden unter Johanna Hara, dass Säuglinge von den Müttern getrennt wurden, dass sie in anderen Räumen schlafen sollten, keine Nähe zur Mutter hatten, keinen Kontakt zur Haut der Mutter haben sollten. Stellt euch mal Tiermütter und Tierjunge vor, wie die ineinander kuscheln, wie sie sich spüren und riechen und die Wärme der anderen Körper genießen dürfen und sich behütet und beschützt fühlen dürfen. All das hat man mit diesen politischen Maßnahmen, die nicht nur im Dritten Reich ja wirklich fundamentiert wurden, manifestiert wurden, sondern vor allem auch in den sozialistischen Systemen zur politischen Tagesordnung gemacht wurde. Aber ich lese weiter. Lange Zeit wurde die Haut als Organ unterschätzt. Zwischen Mutter und Kind ist sie das erste Medium für den Austausch von Gefühlen. Und der mit der Haut verbundene Tastsinn spielt als Ursprung aller Empfindungen eine entscheidende Rolle. Ashley Montagu, renommierter Anthropologe britischer Herkunft und einer der vielseitigsten Wissenschaftler Amerikas, der sich auf experimentelle Befunde aus dem Tierreich und auf Beobachtungen an Säuglingen und Kleinkindern stützt, vertritt in seinem Buch Körperkontakt die These, dass eine ausreichende taktile Befriedigung, also eine Befriedigung durch Berührungen, während der Säuglingszeit und auch noch in der Zeit danach die Grundlage für eine gesunde psychische Entwicklung des Menschen ist. Ein Mangel an Hautkontakten hat nach seiner Erfahrung bei Mensch und Tier gleichermaßen schwerwiegende Folgen. Verhaltensauffälligkeiten und Defizite besonders in der Entwicklung all der Funktionen, die für die Wahrnehmung von Zusammenhängen wichtig sind. Außerdem sind das Kontakt- und Sozialverhalten gestört. Das menschliche Miteinander also. Wenn man das jetzt hört, versteht man vielleicht immer mehr den derzeitigen Zustand unserer sich immer tiefer spaltenden Gesellschaft, wo es ein Miteinandergefühl, geschweige denn ein Miteinanderempfinden, schon gar nicht mehr zu geben scheint oder nur selten. Weiter heißt es, eine ausreichend lange Stillzeit ist also nach dieser Auffassung schon deshalb gut, weil sie die Bedürfnisse des Kindes nach Hautkontakt und Berührungen, die sich aus der Natur der Stillbeziehung ergeben, in idealer Weise erfüllt. Die amerikanische Verhaltenspsychologin Aletha Salter vertritt in ihrem Buch »Warum Babys weinen« die Ansicht, dass die Bedürfnisse des Babys nach der Geburt das vorgeburtliche Leben widerspiegeln. Die Neugeborenen genießen jede Stimulation, die einer Erfahrung im Mutterleib ähnlich ist, etwa Wärme, Bewegung, Körperkontakt, Herzschlag und auch Nahrung aus dem Körper der Mutter. Durch Stillen und Tragen der Babys werden diese Bedürfnisse am besten befriedigt. Studien über Säuglinge, die in Institutionen aufwachsen, zeigen laut Scholter, dass eine bemutternde Fürsorge für die Entwicklung des Kindes äußerst wichtig ist. Babys, die zwar ausreichend Nahrung, aber keine ausreichend liebevolle Betreuung erhalten haben, die also nicht gestreichelt und liebkost wurden, wiesen eine hohe Sterblichkeitsrate auf. Und diejenigen, die lebten, waren in fast allen Entwicklungsstadien zurückgeblieben. Die Entbehrung der mütterlichen Zuwendung und Liebe kann diesen Studien zufolge sogar das Körperwachstum des Kindes behindern und zu Zwergenwachstum führen. Im späteren Leben, so damals die Weltgesundheitsorganisation, können diese Kinder enorme Persönlichkeitsstörungen aufweisen, unter anderem die Unfähigkeit entwickeln, lang andauernde tiefe Bindungen einzugehen. Eine weitere Untersuchung, die Scholter zitiert, belegt, dass zu wenig Körperberührung Ursache für ein gewalttätiges Verhalten sein kann. Wörtlich, in Gesellschaften, in denen Säuglinge berührt, getragen und gehalten werden, sind Gewalttaten seltener als in Gesellschaften, in denen die Betreuung des Babys auf das Füttern und Waschen beschränkt ist. Dafür gibt es möglicherweise eine neurologische Erklärung, die in den 80er Jahren erstmals in Amerika vorgestellt wurde. Auch das lese ich gleich weiter, möchte aber vorher noch mal auf den letzten Absatz zurückkommen. In der forensischen Kriminalitätsforschung geht man davon aus, dass Gewalttäter, Gewaltverbrecher die Morde, die auch zu Totschlag fähig waren, zu Vergewaltigungen, zu folterähnlichen Situationen, dass diese Leute in aller Regel Defizite in der Kindheit erlitten haben. In der Mutter-Kind-Beziehung, also nicht nur, dass etwas fehlte, sondern dass eventuell auch noch gewaltsame Eindrücke und Einflüsse dazu kamen. Also ein Forensiker, ein Psychiater wird immer zuerst in die Kindheit schauen, eines Patienten, der vor ihm sitzt oder liegt, um Licht ins Dunkel zu bringen. Und wenn wir all das wissen und diese Studien ja schon seit zig Jahrzehnten vorliegen, kann man sich natürlich die Frage stellen, warum tut die Politik seit Jahrzehnten alles dafür, um diese Allianz zwischen Mutter und Kind, übrigens der Vater, ist genauso wichtig, vor allem in den Jahren darauf, auch in diesen ersten 3 Jahren, vor allem als Sicherheitsbasis für auch die Versorgung von Mutter und Kind. Warum diese Politik also alles tut, um diese Allianz, diese Liaison, diese Synergie zu zerstören. Offensichtlich hat man schon vieles erreicht damit, was man wollte, wenn man sich den derzeitigen Zustand der Gesellschaft anschaut. Ja, ich komme jetzt noch zu dieser neurologischen Erklärung, die in den 80er Jahren erstmals in den USA vorgestellt wurde. Bewegungen und Berührungen aktivieren die Nervenzellen des Kleinhirns. Und die wiederum aktivieren jene Teile des Gehirns, die für die Gefühle verantwortlich sind. So kann ein Säugling, der diese frühe Simulation und Stimulation nicht erfährt, die Teile des Gehirns, die auch Freude vermitteln, nicht voll entwickeln. So ein Mensch wird Schwierigkeiten haben, Glück zu empfinden und neigt möglicherweise zu Unzufriedenheit und zu Gewalt. Ja, bis hierher möchte ich euch das gerne vorlesen. Im weiteren Verlauf dieses ersten Kapitels berichte ich dann tatsächlich über Jean Liedlow, über das Buch, das sie geschrieben hat, Auf der Suche nach dem verlorenen Glück. Die amerikanische Verhaltensforscherin, die mehrere Jahre bei den Yekuana-Indianern im venezolanischen Urwald gelebt hatte und über dieses unkriegerische Volk geschrieben hat. Sie wollte damals herausfinden, warum diese Menschen so friedlich, ohne Krieg, ohne Streit, ohne Tränen der Wut miteinander lebten. Und sie fand heraus, dass die Ursache dafür in den ersten Jahren eines jeden Menschen dort lag. Die haben einfach alles richtig gemacht. Ja, ihr Lieben, und jeder, der hier zuhört und auf sein Leben schaut, auf seine Kindheit schaut, wird sein eigenes Bild haben und seine eigenen Empfindungen und vielleicht seine eigenen Seelenschmerzen. Und er wird feststellen, dass auch bei ihm nicht alles so gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen. Auch wenn aus ihm ein geradeaus denkender, guter Mensch geworden ist. Das glauben wir ja von uns. Und wir bemühen uns ja auch immer besser zu werden. Aber dieses Leck, dieses Loch in der Seele, im Herzen, die Wunde, die doch immer wieder mal bluten kann, die spüren wir halt auch. Und in diese Gefühle hineinzugehen, ist aus meiner Sicht wichtig. Und zwar nicht, um sich selbst Leid zu tun. Nein, nein. Wenn wir die Naturgesetze kennen, wissen wir auch, dass wir selber mit dafür verantwortlich sind, dass wir in eine solche Situation hineingeboren wurden. Und zwar warum? Weil wir dasselbe in irgendeiner anderen Inkarnierung unseren Kindern angetan haben. Und damit sind wir auch schon wieder zack aus der Opferrolle raus und können uns unserem Schicksal mutig stellen und können bitten und beten, dass wir auf dem Weg der Erkenntnis weiterhin Hilfen bekommen. Hilfen zu erkennen, wie wir uns aus diesen Defiziten herausentwickeln können. Und das können wir, indem wir unsere Lichtsehnsucht weiterentwickeln und spüren. Den Wunsch, mehr zu verstehen vom Leben, mehr von den Schöpfungsgesetzen zu verstehen, was für diese Zeit enorm wichtig ist, um durch das Nadelöhr zu kommen. Und wenn wir immer wieder, weil wir mal wieder gerade gescheitert sind, um Hilfe bitten und dranbleiben in der Bewegung der sich nach oben entwickelnden Ja, Leiter, die sich vor uns auftut, damit wir hochkommen, damit wir unsere Hände nach oben strecken dürfen und unseren geistigen Helfern sagen können, bitte greift mich, zieht mich hoch, zieht mich mehr ins Licht, lasst mich mehr erkennen über dieses Leben, über all das, was schiefgegangen ist. Und wenn ich es erkannt habe, ist es schon der erste wichtige Schritt, weil ich weiß, so darf es nie wieder laufen. Ich werde alles dafür tun, im Erkennen des Fehlers, auch wenn es der Fehler anderer, meiner Eltern vielleicht war, selber dazu zu kommen, dass solche Fehler mir nicht mehr unterkommen. Und wenn wir es richtig durchempfinden in dieser Arbeit, dann werden es Seeleneindrücke. Und Seeleneindrücke lassen wir nicht hier, wenn wir einmal hinübergehen müssen, wie unseren irdischen Körper, der mit der Asche verfällt und zerfällt, sondern Seeleneindrücke nehmen wir mit. Die prägen uns, die formen unsere Persönlichkeit, sie formen auch unseren Charakter, weil wir mit unserem Empfindungswollen in die Richtung Licht möchten. Ich hoffe, dass ihr mir heute folgen konntet, weil ich von einer anderen Ecke versucht habe, nochmal an dieses derzeit wichtigste Thema zu kommen. Und ich werde natürlich auch nicht müde, darüber zu sprechen. Aber die Aufmerksamkeit unserer Seele, die Aufmerksamkeit unseres Herzens, das sind jetzt unsere wichtigsten Begleiter, auf die wir hören sollten, die wir wertschätzen und ehren lernen sollten. Egal, was da im Mainstream, was in der materialistischen Welt alles gesagt wird. Es heißt übrigens nicht, dass ihr, wenn ich sage, dass wir uns abwenden müssen von dieser materialistisch geprägten Welt, das bedeutet nicht, dass ihr kein Geld mehr verdienen sollt und nichts mehr besitzen sollt. Das ist damit nicht gemeint. Nur ihr sollt den Materialismus, und das ist das, was wir alle nicht dürfen, als oberstes auf den Altar stellen und sozusagen entgegen dem ersten Gebot, wo es heißt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Also eben nicht diesen Materialismus nach ganz oben setzen und erst dann den Geist wirken zu lassen. Der Geist, der trägt diesen Funken, den Gott in uns gesenkt hat. Und nur über den Geist bekommen wir die Verbindung zu Gott hin. Denn das ist die Verbindung. Ob ihr Geist sagt, oder Seele, oder Herz, oder innere Stimme, oder Gewissen. Wir wissen genau, was richtig ist und was falsch ist. Wir wissen haargenau, was wir tun dürfen und was nicht. Das ist die Verbindung zu unserem Schöpfer. Und die zu entfachen jetzt, nicht zu einem Funken, sondern zu einem lodernden Feuer des Gottvertrauens und der Leidenschaft. All das, was eigentlich mit der Mutterliebe, wenn es bestenfalls so läuft, wie vom Naturgesetz vorgegeben, nämlich diese 3, 4 Jahre engster Verbindung, was eigentlich von der Seite in uns schon manifestiert hätte werden sollen, das müssen wir jetzt, weil es bei den meisten nicht passiert ist, selber entfachen. Wir selber können das auch, auch wenn der andere Weg viel leichter gewesen wäre. Aber wer das jetzt als Aufgabe erkennt, der ist auf einem sehr, sehr guten Weg, direkt nach oben ins Licht.